NDR Info. Themen des Tages.
Die Themen des Tages am 7. Oktober 2025, sie werden bestimmt durch den 7. Oktober 2023, als die Hamas ein lange vorbereitetes bestialisches Massaker an Israelis und ihren Gästen, an Kibbutzbewohnern, Soldatinnen und Soldaten sowie Besuchern eines Musikfestivals verübten. Weil sie Geiseln verschleppte und etliche immer noch festhält, ist bis heute klar, dass die Hamas zu ihrer Untat steht. Um das Gedenken in Israel heute geht es gleich. Danach beleuchten wir die politische Krise in Frankreich und das Attentat auf eine neu gewählte SPD-Bürgermeisterin in Nordrhein-Westfalen. 2 Jahre nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist heute auch in Berlin an die Opfer erinnert worden. Am Brandenburger Tor wurden am frühen Morgen die Namen der rund 1200 Todesopfer verlesen. Unsere Korrespondentin Bettina Meyer schildert den Tag des Gedenkens heute in Israel.
Noch einmal schallt Technomusik durch den Eukalyptuswald. Hier auf dem Gelände, wenige hundert Meter vom Gazastreifen entfernt, wo am 7. Oktober 2023 tausende junge Menschen das Nova Musikfestival feierten und wo die Hamas ihren Angriff begann. Um 6.29 Uhr verstummte die Musik, Raketen flogen. Die Familien der Opfer sind am zweiten Jahrestag mit Lautsprechern zurückgekehrt, stellen den Moment nach und weinen. Erinnern sich an das grausame Massaker, bei dem hier in Re'im mehr als 360 Menschen starben. Auch Naomi Abir ist gekommen. Sie hat ihren Sohn Lothan verloren, der sich mit einem Freund unter einem Auto versteckte und erschossen wurde. Für mich ist das wie ein schlechter Film, dessen Ende ich nicht akzeptieren will. Die, die hier waren, waren so glücklich. Wie Engel. Die Terroristen haben einfach alle guten Engel getötet. Ich denke, dass wir jetzt diese guten Seelen sein müssen, um die Welt besser zu machen, so dass wir etwas an der Situation verändern. Naomis jüngster Sohn wurde gerade mal 24 Jahre alt. Ich möchte, dass die Menschen in seine Augen schauen. Sehen Sie, sie sind wie Sterne. Wissen Sie, das Schlimmste ist, dass die Leute in der Welt nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Sie befestigt das Bild eines lächelnden jungen Mannes mit strahlenden Augen an der weißen Laubhütte. Die haben die Familien der Getöteten hier während des Sukkot-Festes neben dem Schilderwald aufgestellt, der die Bilder der Opfer zeigt. Obwohl in Israel Feiertag ist und strenge Regeln gelten, finden dennoch einige Gedenkzeremonien statt. Im Kibbutz Kfar Aza wird die israelische Fahne auf Halbmast gesetzt. Die Bewohner haben sich versammelt, um der mehr als 60 Ermordeten zu gedenken. Und der 19 Entführten, von denen immer noch einige im Gazastreifen sind. Rachel Stellmann leitete an jenem 7. Oktober das Notfallteam im Kibbutz. Sie überlebte 36 Stunden im Bunker, koordinierte Nachrichten per Handy, um andere vor den Terroristen zu warnen. Wir tragen alle unsere Narben, unsere Seele schmerzt. Wer sagt, Zeit heilt die Wunden, dem sage ich, das stimmt nicht. Wir alle hier waren für eine Koexistenz mit den Palästinensern in Gaza. Aber jetzt haben wir unsere Zweifel. Wir sind uns nicht mehr sicher, dass wir auf der anderen Seite einen Partner haben. Und das ist schade. Zurück auf dem Nova-Festival-Gelände, 15 Autominuten entfernt, hat sich der zentrale Platz mit Familien gefüllt. Manche picknicken, sitzen vor den Bildern ihrer getöteten Lieben. Joram, Yehudias Sohn, starb in einem Müllcontainer auf dem Nova-Festival, in dem er sich mit anderen versteckt hatte. Auch er kann sich eine Zukunft mit den Nachbarn in Gaza, zumindest jetzt, nicht vorstellen.
Ich denke, I'm sure that we will start on the day that all the hostages will return.
Ich denke, wir werden damit anfangen, an dem Tag, an dem alle Geiseln zurück sind. Alle. Wenn nur einer zurückbleibt, können wir nicht weitermachen.
Anytime that one of them is there, we will not start.
Bettina Meyer berichtete aus Israel. Am Nachmittag habe ich mit dem Historiker Moshe Zimmermann gesprochen, emeritierter Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem. Der Bundeskanzler sagt heute, der 7. Oktober 2023 hat tiefe Wunden gerissen. Sind sie in Israel jemals heilbar? Und sind sie durch einen Sieg über die Hamas heilbar oder nur durch die Zeit?
Sie können nicht heilbar sein. Das ist eine traumatische Erfahrung für das gesamte Land, für die gesamte Bevölkerung. Und deswegen ist man heute noch immer in tiefer Trauer. Und dafür sorgen auch die Medien. Die Medien beschäftigen sich intensiv schon seit 2 Jahren mit diesem Tag. Und da kann man das nicht irgendwie wegdenken oder ignorieren. Das bleibt, das sitzt sehr tief. Und das, was jetzt in Gaza passiert, ist nur dadurch zu erklären, dass für viele Leute diese traumatische Erfahrung vom 7. Oktober Anlass ist, um eine Rache zu nehmen ohne Ende. Das heißt, auch auf diese Art und Weise ist diese Erinnerung noch immer relevant und bleibt auch für die Zukunft relevant.
Und ist auch aufgearbeitet, wie es zu dem Massaker kommen konnte, oder hat der Krieg gegen die Hamas auch das bis heute überdeckt?
Es ist die Last auf die Schulter von Netanyahu. Netanyahu hat sich quergestellt gegen eine Untersuchungskommission. Er hat schon manches zu verbergen. Er versucht, das Argument zu benutzen, während des Krieges kann man keine Untersuchungskommission anrufen. Und deswegen zieht er auch diesen Krieg weiter in die Länge. Das heißt, die Fragen sind offen. Es gibt Versuche von Seiten des Militärs, von Seiten der Medien, diese Frage zu beantworten. Wie konnte es dazu kommen? Aber eine ordentliche Antwort, die eine Untersuchungskommission geben kann, auf die müssen wir noch lange warten, weil eben unser Regierungschef sich dagegen stellt.
Ist Israels Krieg seit auch nun bald 2 Jahren auch deshalb so kompromisslos und in einem gewissen Sinne eigensinnig, weil man erlebt hat, dass man dem Überfall doch eben ganz allein ausgesetzt war, sodass man seine künftige Sicherheit eben im Zweifel auch alleine und ohne Rücksichten auf die Bedenken von Freunden und Partnern bewerkstelligen muss?
Es war nicht alleine. Israel ist immer in dieser Situation eine Seite, die angegriffen wird oder angreift. Die Reaktion ist so heftig, weil man diese traumatische Erfahrung schwer bearbeiten kann. Das habe ich schon sofort nach dem Überfall am 7. Oktober betont. Das ist ein Versagen des Zionismus. Das ist ein Versagen des Staates Israel. Der Staat Israel wurde gegründet, um Juden zu schützen. Und da gibt es eine Situation unvergleichbar nach 1945, wo mehr als 1000 Juden und andere Leute ermordet werden. Und das erzeugte wahrscheinlich diese Reaktion von Seiten der Regierung und von Seiten des Militärs. Wir versuchen auf diese Art und Weise das wieder gut zu machen. Und die ignorieren die Tatsache, dass man es nicht wieder gut machen kann, auf jeden Fall, und schon gar nicht über eine Racheart oder einen Rachezug oder einen Krieg wie der Krieg, den wir seit dem 8. Oktober gegen die Palästinenser führen.
Nun spricht seit Monaten, wenn nicht länger, die halbe Welt nur noch über Gaza und das Leid der Palästinenser. Echtes Mitfühlen oder ist da auch kaschierter Antisemitismus dabei?
Wenn man einen Krieg so lange führt und auf diese grausame Art und Weise, dann ist die Empathie für die Palästinenser praktisch vorprogrammiert. Je länger der Krieg, umso mehr Empathie. Das ist eine klare Sache und das ist ein Fehler der israelischen Regierung. Das ist eine Fehleinschätzung der Gesamtlage von Seiten der israelischen Politik. Aber auch ohne Antisemitismus wäre diese Art von Empathie, das Zeigen von Mitgefühl für die Palästinenser zu erwarten. Selbstverständlich mischen sich darin auch andere Elemente und andere Komponente. Für Leute, die Antisemiten sind oder antisemitische Vorstellungen oder Vorurteile in sich tragen, ist das selbstverständlich die beste Gelegenheit, um das zu aktivieren und das zu rechtfertigen. Ein Antisemit kann diese Situation am besten benutzen. Es gibt ja den latenten Antisemitismus und der braucht eben einen Ansporn. Und so ein Krieg ist ein Ansporn für diesen Antisemitismus, zum aktiven Antisemitismus zu werden. Also die Antwort ist etwas komplizierter, komplexer. Antisemitismus ist dabei, aber man muss selbstverständlich unterscheiden. Nicht alles, was Sympathie für die Palästinenser ist, ist Antisemitismus. Mhm. Und sehr viel Sympathie gibt es sogar in der israelischen Gesellschaft. Auf dem linken Flügel, mhm, auch Israelis verstehen, dass dieser Krieg ein Krieg ist, den man nicht so hätte führen sollen.
Professor Zimmermann, gibt es einen Weg aus diesem Krieg? Und was können die Verhandlungen jetzt in Sharm el-Sheikh dabei bewirken?
Es gibt zwei Sachen. Es gibt einen Weg aus dieser Situation um Gaza herum. Daran arbeitet man, da bemüht man sich um einen Waffenstillstand. Und da geht es um die Geiseln, die israelischen Geiseln, die noch immer da sind. Und es gibt die anderen Forderungen der Hamas. Das kann man wahrscheinlich innerhalb von einer kurzen Zeit lösen, wenn man das Lösung nennen kann. Aber das große Problem ist nicht nur dieser Krieg in Gaza, sondern die Auseinandersetzung, der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Und da braucht man eine neue Einstellung auf beiden Seiten, vor allem, ich spreche als Israeli, vor allem auf der israelischen Seite. Solange wir diese betonköpfige Regierung haben, eine rechtsradikale Regierung, die nie und nimmer eine Verständigung mit den Palästinensern anstrebt, die gegen die Zwei-Staaten-Lösung ist, dann ist das Problem nicht gelöst. Das heißt, da haben wir keinen Frieden am Ende des Tunnels.
Der Jerusalemer Historiker Professor Moshe Zimmermann.
NDR Info. Die Meinung.
Der 7. Oktober 2023, ein Tag, der ein endloses Trauma ausgelöst hat und unendliches Leid in Israel und Gaza. Der Kommentar von Jan-Christoph Kitzler.
Vielleicht sollte man an diesem erneuten Jahrestag des 7. Oktober noch einmal daran erinnern, dass Dinge gleichzeitig wahr sein können. Wahr ist der 7. Oktober 2023, der Terrorüberfall aus dem Gazastreifen auf Israel war ein Akt unvorstellbarer Barbarei. Mit den 1200 Toten, den 250 verschleppten Geiseln, mit Gewalt gegen alles und jeden und mit einem Trauma, das bis heute anhält. Wahr ist, ein 7. Oktober darf sich nicht wiederholen und alle, die dafür arbeiten, tun das Richtige. Wahr ist aber auch das, was 2 Jahre israelischer Kriegführung im Gazastreifen angerichtet haben. Mit flächendeckender Zerstörung, mit 67.000 Toten, in der Mehrzahl Zivilisten, mit andauernder Vertreibung und dem Einsatz von Hunger als Kriegswaffe. Der Krieg im Gazastreifen, der als ein Akt der Selbstverteidigung begann, hat damit schon längst nichts mehr zu tun und jedes Maß verloren. Wahr ist, es ist ein Skandal, dass Israel diesen Krieg in Gaza so lange so führen konnte. Und alle, die das unterstützt haben, beispielsweise auch mit Rüstungsgütern aus Deutschland, tragen eine Mitschuld am Leiden in Gaza. 2 Jahre nach dem 7. Oktober hat sich das Gesicht des Nahen Ostens verändert. Israel ist mit großer Gewalt gegen Angriffe aus dem Libanon, dem Iran und dem Jemen vorgegangen und hat die militärische Bedrohung, die von diesen Ländern ausgeht, verringert. Premierminister Netanyahu behauptet großspurig, dass Israel nun stärker sei als vor 2 Jahren. Doch ist der Nahe Osten seit dem 7. Oktober zu einem besseren Ort geworden? Für Palästinenserinnen und Palästinenser sicher nicht, denn eine Perspektive für sie und ein selbstbestimmtes Leben sind weiter entfernt denn je. Dafür sorgen die rechtsextremen Vertreter in Israels Regierung mit ihren Großmachtfantasien, die from the river to the sea, also vom Jordan bis zum Mittelmeer reichen. Und Israel ist isoliert wie noch nie, hat nur noch wenige Verbündete. Wer will sich schon mit einem Staat einlassen und Bündnisse schließen, dem grundlegende Elemente des Völkerrechts offensichtlich egal sind, wie beispielsweise Grenzen? Israelis erleben im Ausland antisemitische Übergriffe, aber auch, dass der Ruf des Landes im Keller ist. Jetzt ist die Stunde der Diplomatie, hat der deutsche Außenminister Johann Wadephul gerade erst gesagt. Jetzt ist aber auch die Stunde zu sagen, dass es so nicht weitergeht, dass Palästinenser einen Staat brauchen, in dem Terroristen keine Rolle spielen und dass sich Israel an internationales Recht halten muss. Und wer das will, der darf nicht nur appellieren, der muss es durchsetzen. 2 Jahre Leid seit dem 7. Oktober 2023 sind genug.
Die Meinung von Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler in den NDR-Info-Themen des Tages. Nun scheint Frankreich wirklich tief in der politischen Sackgasse zu stecken. Die Verschuldung ist hoch, aber bei der Haushaltssanierung scheitert jeder der von Präsident Macron in die Schlacht geschickten Premierminister daran, dass es gegen ihn und seine Politik Mehrheiten gibt, die sich aber auch auf keine alternative Agenda einigen können, weil Rechtsaußen und Linksaußen sie nun mal nicht haben. Was nun? Nochmal Neuwahlen oder muss Macron gehen, damit der Reset-Knopf gedrückt werden kann? Wolfgang Landmesser schildert die Erwartungen der französischen Wirtschaft in der Krise.
Frankreichs Wirtschaft werde immer weiter abgehängt, es drohe der Erstickungstod, sagte der Chef des größten Unternehmerverbandes MEDEF heute Morgen im Radiosender France Info. Die Schuld daran gibt Patrick Martin der Politik und ruft die politischen Parteien auf, Verantwortung zu übernehmen. Das Scheitern von Premierminister Sébastien Lecornu schon im Anlauf auf eine neue Regierung droht die wirtschaftliche Lage weiter zu verschärfen. Stand jetzt ist kaum damit zu rechnen, dass bis Ende des Jahres ein Haushalt für 2026 stehen wird. Auch der Schuldenstand insgesamt ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Hinter Griechenland und Italien ist Frankreich das am dritthöchsten verschuldete Land in der Eurozone. Wegen der instabilen politischen Lage hat die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit im September herabgestuft. Die Kreditratings von Moody's und Standard & Poor's stehen im Herbst bevor.
Der Grüne Daniel Cohn-Bendit verfolgt die französische Politik als bisweilen teilnehmender Beobachter seit Jahrzehnten und in diesen Tagen wieder mit Sorge. Mit ihm habe ich am Nachmittag gesprochen. Gibt es im aktuellen Machtgefüge aus Präsident und den Parteien und Fraktionen in der Nationalversammlung noch einen direkten Weg aus der Krise und wer kann ihn beschreiten?
Einen direkten Weg aus der Krise gibt es nicht. Und weil die Krise so vielfältig ist, also die Krise fing ja an, als Macron vor einem Jahr das Parlament aufgelöst hat und geglaubt hat, er würde eine Mehrheit kriegen und er hat ein völlig unregierbares Parlament produziert. Und seitdem sind die Parteien unfähig, Kompromisse zu finden. Der Präsident ist unfähig, mit den Parteien Kompromisse zu finden. Deswegen gibt es keine einfache Lösung.
War es aus heutiger Sicht, um weiter zurückzugehen, ein strategischer Fehler Macrons, überhaupt jemals die politische Mitte in Frankreich aktiv zu beleben und so breit zu machen, dass sie nicht in der Polarisierung aus Sozialisten und Gaullisten zerrieben werden kann? Ist die Polarisierung jetzt noch schlimmer, nur dass die alte Links-Rechts-Mechanik beim Regierungswechsel blockiert ist durch die Mitte?
Nein, der Ansatz war ja nicht schlecht, der war richtig, den habe ich ja unterstützt. Das Problem, er hat es nicht gut gemacht. Denn wenn sie die politische Mitte zusammenführen wollen und wenn sie diese manchmal unvernünftige Opposition zwischen links und rechts, also wenn links was sagt, sagt rechts nein, wenn rechts was sagt, sagt links nein, wenn man das überwinden will, dann muss man aber auch einen Sinn hat für parlamentarische Entwicklung, einen Sinn hat für Kompromisse mit Gewerkschaften. Und das ist das Macrons Problem. Der hat keinen politischen Sinn, wie demokratische Verfahren funktionieren können.
Wohin würden Neuwahlen des Parlaments führen? Wohin würden Neuwahlen des Präsidenten führen?
Also grundsätzlich würden Neuwahlen des Parlaments zu nichts führen. Klar gibt es eine kleine furchtbares Möglichkeit, dass die Rechtsradikalen eine absolute Mehrheit kriegen. Die Chance ist aber nicht so groß. Wenn etwas stattfinden muss, muss erst eine neue Präsidentschaftswahl stattfinden, die das Ganze klären, dass es eine Klärung stattfindet. Aber davor muss es für ein Jahr und ein paar Monate eine stabile Regierung geben, die einen Haushalt verabschiedet. Denn Frankreich kann sich nicht 5, 6 Monate Wahlkampf oder 4 oder 5 leisten ohne Haushalt. Und deswegen glaube ich, dass es 2 Schritte. Erst muss es einen Kompromiss in der Mitte finden für einen Haushalt. Und zweitens muss dann vorbereitet werden, die Präsidentschaftswahl, ob sie ein paar Monate vorgezogen wird oder nicht, das ist nicht so wichtig. Aber es muss dann wirklich eine grundsätzliche Auseinandersetzung über die Zukunft Frankreich geführt werden und dann entscheiden die Wählerinnen und Wähler.
Und wird das dann eine Entscheidung unter Extremen, also Mélenchon versus Bardella, oder hat einer der früheren Weggefährten Macrons, die sich vielleicht rechtzeitig von ihm lossagten, so wie Macron ja damals auch von Hollande, also etwa Edouard Philippe, vielleicht sogar Gabriel Attal, hatte er dann eine Chance, es in eine Stichwahl zu schaffen?
Mélenchon hat überhaupt keine Chance. Bardella hat in der Tat Chancen, ja, klar. Und wer dann im zweiten Wahlkampf gegen Bardella kommen wird, ist noch heute unsicher. Klar, der frühere Premierminister Edouard Philippe ist aber in den letzten Monaten in Umfragen wieder zurückgefallen. Also ich kann nicht sagen, heute wäre eine Chance. Aber wenn es einen zweiten Wahlgang geben würde, Varela gegen Mélenchon, dann gewinnt mit 60-65% Varela. Frankreich ist rechts. Einen linken Präsident wird es nicht geben.
Herr Cohn-Bendit, ist es eigentlich ein unbewältigtes Trauma der französischen Geschichte, dass man zwar weiß, wie man lustvoll einen König stürzt und köpft und es auch tut, aber dann nicht weiß, wohin und wie weit die Revolution führen soll. Also sich an Macron abzuarbeiten, ist leicht.
Aber das ist nicht nur in Frankreich. Die französische Gesellschaft ist total gespalten. Widersprüchliche Emotionen durchlaufen diese Gesellschaft in verschiedenen Richtungen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach deswegen beängstigend, weil die Perspektive einer rechtsradikalen Regierung in Frankreich näher gekommen ist. Und das wäre für Europa dramatisch.
Sagt der Grünen-Veteran und intime Frankreich-Kenner Daniel Cohn-Bendit. Die SPD ist schockiert von einem Angriff auf eine Kommunalpolitikerin in Nordrhein-Westfalen.
Wir haben vor wenigen Minuten erfahren, dass die gerade gewählte Bürgermeisterin Iris Stalzer in Herdecke niedergestochen wurde. Wir sind in Gedanken bei ihr und wünschen ihr, dass sie diese furchtbare Tat übersteht, überlebt. Wir können zu den Hintergründen augenblicklich noch nichts sagen. Aber wir sind mehr als tief betroffen.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch zum Messerangriff auf die designierte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer. Gerade erst hat sie das Rathaus ihrer Stadt im Ruhrgebiet für die SPD erobert. Am Mittag lauerte ihr jemand vor ihrem Wohnhaus auf. Mehrfach stach man mit einem Messer auf die designierte Bürgermeisterin ein. Sie liegt lebensgefährlich verletzt auf der Intensivstation. ARD-Reporter Jens Eberl erklärt, warum das Motiv für die Bluttat aber möglicherweise keinen politischen Hintergrund hat.
Ja, die Polizei hat bestätigt, dass es einen Angriff auf die Bürgermeisterin gegeben hat. Sie soll sich in einem kritischen Zustand befinden und demnach hat sie offenbar mehrere Messerstiche im Bauch- und Rückenbereich erlitten. Angeblich soll sie in ihrer Wohnung aufgefunden worden sein und in dieser Wohnung befanden sich auch ihr Adoptivsohn, der ist 15 Jahre alt, und die Adoptivtochter, sie ist 17, und die beiden sollen den Notruf ausgelöst haben. Der erste Gedanke war natürlich, dass eventuell ein politisches Motiv dahinter stehen könnte. Darüber kann man noch nichts sagen. Vor knapp 2 Wochen war ja hier die Stichwahl in Nordrhein-Westfalen. Da hat die Kandidatin für die SPD gegen die CDU gewonnen, wurde von den Grünen unterstützt. Was gegen ein politisches Motiv spricht, sind Medienberichte, dass angeblich der 15-jährige Adoptivsohn in Handschellen und in einem Schutzanzug von der Polizei abgeführt worden sein soll. Die Polizei sagte, das diene erst einmal darum, dass keine Beweise verwischt werden können. Und es gibt Berichte, wonach es im Sommer vor dem Haus oder in dem Haus schon mal einen Polizeieinsatz gegeben haben soll. Und damals gab es häusliche Gewalt und damals stand die Tochter im Fokus der Ermittlungen.
ARD-Reporter Jens Eberl über eine Messerattacke in Herdecke. Das waren die NDR-Info-Themen des Tages am Dienstag.